Schönen guten Abend, herzlich willkommen auf Puls 24 bei Beide Seiten live. Heute ist unser Thema, dass Israel unter Druck steht aufgrund der verheerenden Lage in Gaza. Mehr und mehr verbündete Staaten drohen jetzt mit Anerkennung eines palästinensischen Staates. Wie positioniert sich Österreich da? Sollen wir schärfere Kritik an Israel üben und zugleich mehr tun für Gaza und seine Menschen dort? Und wie schlimm ist die Lage dort überhaupt? Das wollen wir heute diskutieren mit meinen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Daniel Spera bei uns, Ex-Direktorin des Jüdischen Museums, Chefredakteurin und Herausgeberin des jüdischen Magazins Nu. Schönen guten Abend.
Danke für die Einladung.
Veit Dengler begrüße ich, außenpolitischer Sprecher der NEOS und Abgeordneter im Nationalrat. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Fayed Muller ist bei uns, Menschenrechtsaktivist und Gründer der österreichischen Kleinpartei Der Wandel. Ich möchte beginnen mit der aufsehenerregenden Störaktion, die es in Salzburg gegeben hat bei der Eröffnung der Festspiele. Da können wir ein paar Szenen zuspielen. Da hat sich einiges zugetragen. In wenigen Minuten ist das passiert. Und da haben sich scheinbar mühelos Aktivisten Zutritt zur Eröffnung verschafft in der Felsenreitschule im Kreis von Spitzenpolitikern und Politikerinnen. Jetzt haben wir schon mehrere Proteste gesehen, Frau Spera. Das war natürlich der aufsehenerregendste bisher in Österreich, gar keine Frage. Ist diese Störaktion ein legitimer Protest?
Ich finde Störaktionen immer ein bisschen störend sozusagen, gerade bei den Salzburger Festspielen. Es ist ein veritables Sicherheitsversagen, das muss man unbedingt festhalten. Es hätte Fürchterliches passieren können. Es war dort ja nicht nur die gesamte österreichische Staatsspitze, sondern Staatsgäste auch aus dem Ausland. Und hier konnten Aktivisten eindringen bis auf die Kulisse. Also sie sind ja dann nicht nur sozusagen im Zuschauerraum gestanden, sondern haben sich auch in die Kulisse einschleichen können, kann man fast sagen. Und was erstaunlich war, war doch die Ruhe, die geherrscht hat. Vielleicht haben manche Menschen auch schon angenommen, es gehört irgendwie sozusagen dazu. Denn am Abend war ich in einer Opernpremiere, die begonnen hat mit einem Aufruf, sich in einen Schutzraum zu begeben. Das gehörte tatsächlich zum Stück. Und vielleicht haben die Menschen im Zuschauerraum auch gedacht, das ist ein bisschen sozusagen inszeniert. Der Vizekanzler war also meiner Meinung nach unglaublich ruhig. Ja, es war ja genau während seiner Rede, was mich verblüfft hat, weil ich denke, wenn mir das passiert, dass während einer Rede plötzlich eine Schreierei losgeht, dann schaue ich, was ist los und versuche dann auch abzuchecken, muss ich mich in Sicherheit bringen oder ist das halb so wild, unter Anführungszeichen. Das ist nicht geschehen, aber wie gesagt, wir haben ganz, ganz großes Glück gehabt, dass es dass da nicht mehr passiert ist.
Und inhaltlich, wie sehen Sie diese Aktion inhaltlich?
Eine Demonstration, ist eine Sache, ja, und wir haben ein Demonstrationsrecht und eine Demonstration ist absolut legitim, aber Störaktionen finde ich einfach, es passt nicht. Ja.
Wie sehen Sie das, Herr Muller? Jetzt sagt Eli Rosen von der IKG Salzburg, die Störaktion sei auch israelfeindlich gewesen. War sie das?
Das habe ich dort nicht wahrgenommen. Ich halte es für einen legitimen Protest. Leider muss man in unserer Politik und auch in unserer politisch-medialen Welt oft mit Störaktionen auffallen, damit überhaupt darüber gesprochen wird. Hätten die Leute auf der Straße demonstriert, hätte niemand über sie gesprochen und hätte auch der Herr Babler sie nicht zum Gespräch eingeladen. Also die Menschen, die sich zum Beispiel für Klima und Umwelt auf die Straße kleben, machen das ja auch nicht zum Spaß, weil es so lustig ist, auf dem Asphalt zu kleben, sondern weil die Politik auf nichts anderes reagiert. Also all die besonnenen Worte und auch berechtigten Worte über diesen Konflikt, Krieg und alles zu sprechen, werden leider nicht gehört und deswegen zwingt man die Leute zu solchen Aktionen. Aber wie die Frau Spera auch gesagt hat, es war eine ruhige Aktion. Ich hoffe auch, dass sich niemand dort bedroht gefühlt hat. Und insofern halte ich diese kurze Unterbrechung für absolut legitim.
Sehr wohl angebracht, sagte Herr Muller. Finden Sie das auch, Herr Dengler?
Also ich saß da drin. Mein erster Gedanke war, also so ruhig war das nicht. Die haben dann geschrien, die haben auch so Sachen geschrieben, dass der Bundespräsident Van der Bellen Blut an den Händen hat. Das ist dann ein bisschen lächerlich, finde ich.
Ja, ich meine, das Publikum natürlich.
Das Publikum ist rückgeblieben, das stimmt. Es hat einen leichten Zug von Kottern am ermittelt gehabt, weil die Polizisten haben 3-4 Minuten gebraucht, bis sie auf die Galerie gekommen sind und dann sind sie auf dem falschen Stock auf und ab gelaufen und die Protestanten waren einen Stock höher. Und mein Gedanke war genau das, also wenn das irgendwie bewaffnete Menschen gewesen wären, die hätten dort ein Massaker anrichten können, aber die Reaktionszeit war viel zu langsam. Also es war wirklich ein Sicherheitsthema. Der rumänische Präsident war dort, der polnische Außenminister war dort, das ist und die gesamte Spitze der Republik und viele Künstler. Also ich glaube, das war unglücklich. Und vielleicht noch zu dem Punkt vom Herrn Muller. so eine Aktion ist das Äquivalent von sich gegenseitig anschreien. Also ich glaube nicht, dass das vernünftig ist so. Es ist auch ein Fehler zu sagen, dass die Politik nicht darauf reagiert sonst. Im Gegenteil, wir reden über sehr viel. Wir reden auch sehr viel über Gaza jeden Tag. Wenn man halt laut schreien will, das kann man machen. Eine Diskussion entsteht daraus nicht unbedingt. Was der Herr Babler jetzt machen wird, mit denen weiß ich nicht. Hätte ich nicht gemacht an seiner Stelle. Aber ich finde, wir sollten vermeiden, dass wir vor allem innerhalb von Österreich so eine politische Kultur entwickeln, dass man sich dauernd gegenseitig anschreit oder das Äquivalent davon. Ja,
das würde ich auch schön finden, aber es wird halt eben in der Politik darüber geredet, aber alle anderen in der Zivilgesellschaft werden nicht gehört. Eben über das Thema Klima, Umwelt genauso, kleben sich die Leute nicht fest, redet man nicht darüber und bekommen die Menschen auch nicht die Stimme. Das ist das, was ich halt wirklich schade finden würde und ich würde es auch gut finden, wenn wir diese Aktion nicht brauchen würden. Wir vom Wandel hängen auch öfter irgendwo ein Transparent runter und da hat komischerweise uns noch nie ein Regierungsmitglied oder der Herr Babler eingeladen. Aber ja, es braucht leider solche Aktionen, weil wir nicht immer so wie im Rahmen hier miteinander sachlich diskutieren können.
Wollen wir denn? Die Störaktionen sind aber auch oft zerstörerisch. Ja, wenn wir daran denken, dass Kunstwerke angegriffen werden, dann fehlt mir wirklich irgendwie auch noch das Verständnis, warum macht man das? Ja?
Es ist das Schutzglas immer vor den Kunstwerken.
Das Schutzglas ist oft da, aber wie es auch schon geschehen ist, oft ist ein Rahmen, auch das Kunstwerk, und dann wird der Rahmen zerstört. Also wir haben das alles schon erlebt. Ich würde gern noch auf die blutigen Hände, auf dieses Symbol der roten Hände kommen. Ja? Denn das stört mich am allermeisten, dass sehr oft diese Aktivisten dieses Symbol verwenden. Es wird auch sehr oft von jetzt in der Kunstszene verwendet. Und dieses Symbol ist wirklich zurückzuführen auf einen grauenvollen Lynchmord in Ramallah, wo zwei israelische Burschen, Soldaten, aber sie waren gerade in Zivil, sich offenbar verirrt haben, in Ramallah in eine Polizeistation dann genommen wurden.
Dazu gesagt, nicht in Gaza, sondern im Westjordanland abgespielt.
Ja, und das Ganze hat sich vor 25 Jahren abgespielt. Ein palästinensischer Mob hat diese Polizeistation gestürmt, hat diese beiden jungen Burschen wirklich gelyncht. Man hat ihre Körper aufgeschnitten, man hat ihre Eingeweide herausgerissen und einer der Mörder hat seine blutigen Hände aus dem Fenster hinausgezeigt. Dieses Foto ist um die Welt gegangen. Dieser Mann ist im Austausch gegen Geiseln freigelassen worden. Ja, und hat sich jetzt der Hamas wieder angeschlossen und kämpft mit der Hamas. Er ist jetzt bei einem der israelischen Angriffe ums Leben gekommen.
Und Sie meinen, dass genau die Aktivisten von Salzburg genau dieses Symbol aufgrund dieses Vorfalls gewählt haben?
Ich glaube, die meisten, die es verwenden, wissen überhaupt nicht, welchen Hintergrund das hat. Und daher würde ich wirklich bitten, dass gerade wenn sozusagen das ein legitimes Ziel hätte, dass man solche Symbole nicht verwendet.
Da muss ich auch dazu sagen, mir war das auch nicht bekannt und der Spruch Blut an den Händen ist schon auch weltweit und schon viel, viel länger bekannt. Also ich hoffe, dass sie es nicht deswegen gemacht haben.
Als Motiv haben es natürlich die Aktivisten genannt, dass es die aktuelle Krise in Gaza ist. Auch die Hungerkrise wurde da erwähnt. Es melden tatsächlich namhafte Beobachter und Beobachterinnen, Organisationen, sogar aus Israel Zeitungen, die das so nennen, dass es eine Hungerkrise dort gibt im Gazastreifen. Das wird von Israel aber bestritten. Premier Netanyahu sagt erst diesen Sonntag, es gibt kein Hungern in Gaza. Und in Österreich haben wir das ZIP2-Interview gesehen von IKG-Präsident Oskar Deutsch, der auch die Hungerkrise bestreitet. Das macht er mit folgenden Worten. Spielen wir da kurz einen Ausschnitt zu.
Wenn in Gaza hunderttausende Menschen hungern, fliegen dann weniger Raketen auf Israel?
Es ist nicht richtig, dass die Leute in Gaza hungern sollen. Aber dann sollte Sie auch nicht...
Sie haben vorher
gesagt,
es ist nicht
richtig, dass Sie hungern sollen, habe ich gerade gesagt.
Aber Sie hungern offensichtlich.
Das wissen wir nicht.
Aber warum sagen Sie das immer wieder, Herr Präsident?
Weil wir das nicht wissen.
Jede internationale Hilfsorganisation vom Roten Kreuz über die Caritas bis zur UNO sagt, dass es so ist. Aber Sie glauben es einfach nicht. Warum nicht?
Wissen wir es wirklich nicht, Frau Speer?
Es ist eine hochkomplexe Situation. Wir haben im Gazastreifen keine unabhängige Berichterstattung. Das ist Faktum. Es gibt die verschiedenen Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, die uns das berichten. Wir müssen dem Glauben schenken und wir sehen zum Teil leider auch gefälschte Bilder. Wir sehen inszenierte Bilder. Das ist natürlich nie gut. Ja, das sorgt für eine unglaubliche Emotionalisierung.
Aber wenn ich das
sehe,
nur kurz...
Darf ich den Satz nur zu Ende sprechen, bitte? Wir sehen auch Bilder, die wirklich ein bisschen so an eine Pietà-Situation erinnern. Wir sehen Mütter mit Kindern im Arm. Also das geht schon sehr, sehr tief. Ja, wir erfahren dann nachher, dass diese Bilder natürlich nicht richtig waren, sondern es geht um Kinder auf diesen Bildern, die tatsächlich eine Krankheit haben, wo auch dann ganz bewusst das gesunde Kind aus dem Bild ausgeblendet wird. Das sorgt natürlich für eine unglaubliche Emotionalisierung. Vielleicht auch ein bisschen zurückgehend, schon 2 Wochen nach dem 7. Oktober, über den wir eigentlich ursächlich sprechen müssten. 2 Wochen nach dem 7. Oktober hat der UNO-Generalsekretär davon gesprochen, dass Gaza hungert, dass eine verheerende Hungerkatastrophe droht. Das war vor jetzt fast 2 Jahren. Ja. Mittlerweile hat sich tatsächlich die Situation verschlechtert, wenn wir den Berichten Glauben schenken dürfen. Aber ich wäre immer dafür, dass es eine faire Berichterstattung geben sollte, dass Journalisten vor Ort sein sollen. Das ist natürlich nicht möglich, weil westliche Journalisten vermutlich dann sehr gerne von der Hamas als Geiseln, als zusätzliche Geiseln genommen werden. Und daher ist eine Berichterstattung von Journalisten aus dem Westen sozusagen praktisch unmöglich, und daher sind wir angewiesen auf die Berichte, die wir von dort.
Wobei ich auch ergänzen wollte, dass israelische Medien auch darüber berichten. Die Times of Israel berichtet über eine drohende große Zahl an Hungertoten, die bevorstehen könnte. Und die israelische Zeitung Haaretz spricht von Hunger nach Plan, also Hunger by Design, ist dort zu lesen durch Israel.
Wir können nur hoffen, dass dem sozusagen nicht so ist, dass man hier hilft. Wir sehen jetzt, Israel hat ja einer täglichen Feuerpause zugestimmt. Es wird, glaube ich, jetzt in großem Stil geliefert, dass hier sehr, sehr viel offenbar nicht gut gegangen ist, haben wir mitbekommen, und man kann nur hoffen, dass das eingedämmt wird, und zwar in raschester Zeit.
Auf welche Quellen stützt sich denn da die österreichische Bundesregierung?
Naja, auf dieselben, die Sie auch sehen, das ist schon klar. Aber ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass es dort zumindest eine sehr starke Mangelernährung gibt und sicher auch an manchen Orten Hunger. Und eine Aufgabe der Besatzungsmacht ist es tatsächlich, die Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischen Gütern und so weiter sicherzustellen. Ja, das ist die Aufgabe Israels. Das Problem, das wir haben, ist, wir haben hier einen Akteur, nämlich die Hamas, die sich bewusst und schon seit Jahren und auch schon vor dem 7. Oktober in Spitälern, in Schulen und so weiter einquartiert hat, von dort heraus auch Angriffe macht. Das macht die Situation natürlich sehr bedrohlich. Es gibt auch Übergriffe von Seiten der israelischen Armee, die werden übrigens auch von der israelischen Armee selber untersucht. Aber ich glaube, was Gaza jetzt wirklich braucht, Gaza braucht jetzt einen Waffenstillstand, wir brauchen jetzt eine ordentliche Versorgung dort, und dann, und davon reden wir nie, das ist jetzt das Kurzfristige, aber wir brauchen dann einen Plan für den Tag danach. Und das ist, glaube ich, das wirkliche Problem, den gibt es nicht. Den gibt es sicher nicht auf der israelischen Regierungsseite. Ich sehe den aber auch nicht wirklich von jemandem anderen, der das kommt. Ein Schritt nach vorne ist jetzt die gemeinsame Erklärung, die auch Ägypten und Saudi-Arabien unterschrieben haben, die gesagt haben, dass Hamas sicher kein Teil der Lösung sein kann. Also ich glaube, es gibt jetzt die Aufgabe, humanitär zu helfen und schnell zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und dann muss man schauen, was wird das Arrangement werden für die Zeit danach.
Dann kommen wir natürlich auch zu den Maßnahmen, die der Westen, die auch unter anderem Österreich treffen könnte oder bisher getroffen hat oder was da noch alles fehlen könnte. Ich möchte noch ganz kurz bei der Situation in Gaza bleiben, Herr Müller, weil davon die Rede ist, dass der Hunger als Waffe auch eingesetzt werden kann. Würden Sie das so sehen, dass Israel dezidiert mit Hilfe des Hungers oder des Aushungerns oder des Zurückhaltens von Hilfslieferungen versucht, die Zivilbevölkerung zu schädigen? Und wenn ja, warum?
Also zum ersten Thema, also ja, es gibt dort eine Hungersnot, und das sagen alle anerkannte Hilfsorganisationen auf der Welt, auch die Vereinten Nationen, die sagen, dass 100.000 Frauen und Kinder dort schwer mangelernährt sind. Und das ist vor einigen Tagen die Zahl gewesen, dass ein Drittel der zwei Millionen Menschen in Gaza tageweise, mehrere Tage hintereinander schon nicht gegessen haben. Es sind jetzt angeblich 100 Menschen, großteils Kinder, schon eben verhungert dort. Und ja, wir können uns auf die Zahlen nicht verlassen. Aber ehrlich gesagt spielt es überhaupt keine Rolle, ob das 30, 70 oder 120 Kinder sind. Und warum wir uns auf die Zahlen nicht verlassen können und warum wir leider keine objektive Berichterstattung haben, sicher aus dem Grund, den Sie auch genannt haben, aber ganz zentral, weil Israel keine objektive Berichterstattung zulässt. Sie lassen keine internationalen Journalistinnen ins Land, die sich selber aussuchen können, ob sie dorthin gehen wollen oder das Risiko eingehen wollen oder nicht. Aber Israel verhindert das, genauso wie sie die objektive Berichterstattung durch zum Beispiel die Vereinten Nationen ganz gezielt unterbinden. Und da muss man sich natürlich schon fragen, warum sie das machen. Und es ist natürlich absolut illegitim, Journalistinnen nicht den Zugang zu geben und dann eben auf Informationen von der Hamas oder von ihren Organisationen, Gesundheitsministerium und dergleichen angewiesen zu sein und die gar nicht in Relation sitzen können. Dass Israel Hunger als Waffe einsetzt, ja, da gibt es ganz klare Aussagen, auch von Mitgliedern der israelischen Regierung, die zum Beispiel gesagt haben, ich habe eine vollständige Belagerung des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff geben, alles wird geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln dementsprechend. Verteidigungsminister Galant, der übrigens bei internationalen Haftbefehl gesucht wird.
Mittlerweile aber auch nicht mehr im Amt ist.
Das stimmt natürlich, aber er wird trotzdem weiterhin gesucht und er war für diese ersten Maßnahmen verantwortlich. Ich kann jetzt auch noch einige andere vorlesen. Also diese vorsätzlichen Ankündigungen von der Regierung Netanyahu gibt es und mittlerweile kann man nicht mehr leugnen, weil aus Zufall passiert das ja nicht. Es wird nicht aus Zufall, werden die Hilfslieferungen verhindert.
Vorsatz, ja. Bitte, Herr Mulder.
Al Jazeera sind Journalisten sehr wohl im Gazastreifen unterwegs. Und ich habe es vorhin auch gesagt, es ist natürlich die Gefahr, dass Journalisten aus dem Westen als Geiseln genommen werden. Das ist die Taktik der Hamas. Und die Hamas sorgt sich überhaupt nicht um ihre eigene Bevölkerung. Ja, sie wurde gewählt und sorgt sich nicht um die Menschen im Land. Ja, also das ist mir schleierhaft, denn die Hamas hätte es in der Hand, den Krieg sofort zu beenden, indem die Geiseln freigelassen werden. Seit 63 Tagen sind noch immer 50 Menschen in der Gewalt der Hamas. Das muss man sich einmal vorstellen. Das sind Väter, das sind Mütter, das sind Menschen, die Familien haben. Sie können sich nicht vorstellen, wie die Situation in Israel ist, ja, wo jede Familie betroffen ist. In Israel ist ja jedes Kind ein Soldat, ja, außer die Ultraorthodoxie. Und das ist ja auch ein ganz, ganz groß umstrittenes Thema. Aber das darf man nie außer Acht lassen. Ja. Die Hamas hätte es in der Hand und die Hamas hat diesen Krieg ja vom Zaum gebrochen. Mit einem katastrophalen Massaker, mit dem schlimmsten Wüten gegen Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Ja? Und noch dazu gegen Menschen, die ganz aktiv in der Friedensbewegung waren. Ja? Menschen, die täglich Palästinensern geholfen haben. Sie waren wirklich, sind an der Grenze, haben sich bewusst dort angesiedelt, weil sie Friedensaktivisten sind. Und diese Menschen sind abgeschlachtet worden. Die Hamas hat das noch dazu gefilmt. Das heißt, es könnte die ganze Welt sehen, was dort passiert ist. Ja? Und die Hamas hätte in der Hand, dass die eigene Bevölkerung wirklich bestens versorgt ist.
Ganz kurze Replik noch.
Sehe ich absolut so. Die Bewertung des Überfalles gibt es überhaupt gar nichts hinzuzufügen. Ob das wirklich keinen Krieg geben würde, wenn sie die Geiseln freigelassen hätten, wage ich schwer zu bezweifeln, weil einer der Kriegsgründe laut der Regierung von Netanyahu ist die Befreiung der Geiseln und der andere ist die Zerschlagung Hamas. Ich glaube, den Krieg hätte es trotzdem gegeben. Es hat ja ein Abkommen gegeben zu Waffenstillstand und Geisel- und Gefangenenaustausch und das hat Israel im Februar nicht mehr erfüllt. Die Hamas hat eben Geiseln entlassen und Israel hat dann nicht mehr das vereinbarte die vereinbarten Gefangenen von palästinensischer Seite entlassen. Hätten sie das Einkommen eingehalten, beide Seiten, wären 84 Tage nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens von Jänner alle Geiseln schon frei. Und das wäre schon vor einigen Monaten gewesen. Aber wir brauchen natürlich nicht miteinander darüber diskutieren, dass die Hamas eine Terrororganisation ist, dass sie kein Interesse hat an der Befreiung der Bevölkerung, dass es eine islamistische Organisation ist, die Ziele verfolgt, die absolut nicht teilbar sind. Und dass natürlich Gaza von der Hamas befreit werden muss. Sie regiert ja mittlerweile auch nur teilweise immer 20% vom ganzen Land. Also dieses Kriegsziel hat sich eben mittlerweile auch schon seit längerer Zeit erfüllt. Die Geiselbefreiung aber nicht. Israel und die IDF hat nur 8 Geiseln Leben befreien können. Und mehr Geiseln sind durch die Attacken des IDFs gestorben, teilweise direkt erschossen worden, teilweise bombardiert worden. Also ich glaube, dass man anders dafür sorgen muss, dass diese Geiseln freikommen müssen und nicht so, dass man diese Leben noch weiter gefährdet und eben dafür sorgt, dass das eben nicht erfüllt werden kann. Geiselbefreiung funktioniert leider so nicht. Das hätte mit dem Friedensplan funktioniert, ja.
Nur eine ganz kleine Fußnote. Vorige Woche sind die Verhandlungen in Doha gescheitert, an der Hamas gescheitert, weil es geht immer auch um die Freilassung von palästinensischen tatsächlich Mördern, ja, und zwar in großer Zahl. Und da wird jedes Mal lizitiert, also das finde ich wirklich, es ist ungeheuerlich. Und da muss man schon ganz klar benennen, dass die Hamas hier wirklich das hinauszögert, weil die Geiseln natürlich ihr letztes Faust haben.
Das stimmt absolut, aber wir wissen auch alle, dass Herr Netanyahu auch alles tut, um wirklich Geiseldeals zu unterbinden und schon viele Schritte gesetzt worden sind in dieser Regierung, dass dieser Krieg nicht endet.
Wir haben Äußerungen von, Sie haben vorher den Verteidigungsminister, Ex-Verteidigungsminister Galland erwähnt. Es gibt natürlich auch Regierungsmitglieder, die im Amt sind und sehr bedenkliche Aussagen vom Zaun gelassen haben. Bezalel Smotrich, Finanzminister aus der rechtsextremen Koalitionspartei, sagte, und das können wir kurz zuspielen oder einblenden, das Zitat, Gaza sollte am Ende des Krieges kleiner sein. Es gibt keinen Grund für uns, weiterhin mit 500.000 oder 2 Millionen Menschen in Gaza zu leben. Gaza muss kleiner sein, Gaza muss zerstört werden. Herr Denker, wie würden Sie denn das verstehen, anders als mit einem Aufruf zum Genozid?
Ja, das ist tatsächlich schwer in diesem Fall. Und das ist vielleicht auch wichtig, was Sie haben vorhin ein paar Mal gesagt, Israel tut das und Israel tut jenes. Israel hat jetzt eine Regierung, die so weit rechts steht wie noch nie und hat dort zwei Regierungspartner, eine vertreten vom Herrn Smotrich, die andere vertreten vom Herrn Ben-Gvir, die wirklich das Ziel haben oder zumindest öffentlich vertreten, dass man Palästinensern aus gewissen Gebieten vertreiben soll und ein Israel vergrößern soll und dort Siedler ansiedeln soll und so weiter. Und ich glaube, da kommen wir zum Kern des Problems. Erstens, Israel ist eine Demokratie. Es gibt einen ehemaligen Likud-Premierminister, Ehud Olmert, der auch ganz klar sagt, dass dieser Krieg ist sinnlos in dieser Form weiterzuführen. Er schadet Israel. Ehud Barak, ein anderer ehemaliger Premierminister, sagt dasselbe. Es gibt also innerhalb von Israel eine große Auseinandersetzung, was da jetzt eigentlich passieren soll. Und das muss man anerkennen. Das beantwortet schon, Sie werden sicher Fragen zu den Sanktionen, da kommen dann dazu. Mit einer Demokratie wie Israel, glaube ich, muss man anders umgehen als mit einer Diktatur wie China oder Russland und so weiter. Und eine kleine Parenthese, ich finde das sehr enttäuschend, dass wir bei uns immer Protestaktionen zu Gaza sehen, nicht zur Ukraine, geschweige denn zu den Uiguren oder sonst irgendwas. Ja. Also da ist schon ein bisschen eine komische Dynamik auch, dass wir den Konflikt, der viel näher bei uns ist, nämlich der Ukraine und die viel mehr Opfer und schon viel länger dauert auch, dass man da dann nichts dazu sieht, das stört mich. Und jetzt zurück zu dem Thema. Wenn man jetzt von der Tagespolitik absieht, gibt es ja ein zugrunde liegendes Dilemma. Es gibt entweder eine Zwei-Staaten-Lösung oder es gibt eine Ein-Staaten-Lösung. Zwei Staaten heißt, es gibt einen palästinensischen Staat, die dann irgendwie Abkommen mit Israel macht und zu irgendeinem Arrangement finden. Und eine Einstaatenlösung, die gibt es dann in mehreren Varianten. Eine Variante ist ein größeres Israel, wo dann die Palästinenser Bürger zweiter Klasse sind. Das wird sehr problematisch, weil da gibt es insgesamt in den besetzten Gebieten und in Israel 7 Millionen von denen. Die zweite Möglichkeit ist, es kommt dort zu einer Gleichberechtigung zwischen diesen Bürgern, aber dann ist es kein israelischer Staat, dann ist es kein jüdischer Staat mehr. Und das wollen ja viele, also eine Mehrheit, glaube ich, kann man sagen, der Israelis wollen, dass das ist. Das heißt, man muss irgendwann mal diese Diskussion wieder führen. Es sagen jetzt viele Politiker, auch der Herr Außenminister Saar, wie er in Wien war, hat er das ja uns gesagt, dass er keine Zwei-Staaten-Lösung sieht. Was ist dann die Alternative? Und das Grunddilemma Israels ist, dass sie für den Tag danach kein Narrativ haben. Also es gibt also von der Regierung Netanjahu ist mir auf jeden Fall nicht klar, was ist der Plan für den Tag danach? Und dann ist es ein Vakuum und dann können das solche Leute wie der Herr Smotrich natürlich füllen, indem sie sagen, na gut, wir müssen uns vergrößern und wir müssen die Palästinenser vertreiben und dort Siedler ansiedeln wieder.
Die politische Lösung in diesem Konflikt, die schon jahrzehntelang nicht zu finden war und jetzt erst recht erschwert wird, die werden wir trotzdem diskutieren nach einer kurzen Pause. Zurück bei Beide Seiten live, meine Damen und Herren. Wir diskutieren heute über die katastrophale Lage in Gaza. Frau Spera, vorhin hat Herr Müller gesprochen, dass der Hunger in Gaza auch als Waffe eingesetzt werden kann, als politische Waffe eingesetzt wird von der Regierung. Und wir haben Äußerungen auch gehört von aktiven Ministern, die darauf schließen lassen, dass das tatsächlich so ist. Wie sehen Sie das?
Es ist, wie wir es vorhin besprochen haben, sehr, sehr schwierig von hier aus zu beobachten. Ja, es wäre wichtig, dass wir hier eine sachliche Diskussion, eine fundierte Diskussion führen, dass wir uns verlassen auf Berichte, die wir bekommen aus Gaza, die wir nicht überprüfen können. Und das macht die Diskussion sehr schwer und das macht das Thema auch hochkomplex. Ich glaube, es wurde hier auch immer wieder Genozid eingeblendet. Genozid bedeutet vorsätzlicher Völkermord. Ja, das Wort Genozid ist ja im Umfeld des Holocaust sozusagen überhaupt erst aufgekommen. Und wenn es einen Genozidvorwurf gibt, dann muss dieser Vorwurf tatsächlich an die Hamas gerichtet werden oder zum Beispiel auch an den Iran. Denn die Hamas zum Beispiel hat in ihrer Charta ganz klar festgeschrieben, eine Auslöschung Israels, die Vernichtung Israels, die Vernichtung aller Jüdinnen und Juden. Also das ist ganz klar ein Genozid, der hier sozusagen vor der Türe steht und von dem Israel auch bedroht ist. Israel, wie wir wissen, ist ja nicht nur von der Hamas bedroht, sondern von mehreren Seiten. Und daher denke ich, ist dieser Genozidvorwurf tatsächlich evident.
Wie sehen Sie das, Herr Müller?
Also ja, an die Hamas ja, an Israel ja, auch? Und das war ein genozidales Massaker am 7. Oktober, auf jeden Fall. Und auch das Ziel von der Hamas. Also haben wir eh schon vorher gesagt, dass es bei der Hamas, dieser Terrororganisation, überhaupt gar nichts zum Diskutieren gibt. Die gehört weg. Auf der anderen Seite, also es gibt Kriterien für einen Völkermord, von denen die ersten drei durch das, was in Gaza passiert, absolut erfüllt sind. Der Vorsatz, den können wir natürlich so nicht feststellen, aber es gibt, wie die Aussagen, von denen wir schon ein paar gehört haben, ganz klare Aussagen in die Richtungen, die nur auf Vorsatz halt eben schließen lassen. Wir sind alle hier keine Expertinnen, aber wir haben auch nicht die Zeit, dass wir da auf Gerichtsverfahren warten können, die, wie wir alle wissen, wirklich lange dauern. Beim Völkermord in Ruanda, der 1994 stattgefunden hat, hat es zum Beispiel 10 Jahre gedauert, bis Deutschland diesen anerkannt hat. So lange können wir mal sicher nicht zusehen. Und ich glaube, dass wir da wirklich auf die Expertinnen und auch die betroffenen Leute hören sollten, wie zum Beispiel Herr Omer Patov, der ist ein israelisch-amerikanischer Historiker und eine Autorität bei der Holocaust- und Völkermordforschung. Und der sagt letzte Woche in der New York Times, ich bin zu dem unvermeidlichen Schluss gekommen, dass Israel Völkermord an den Palästinensern begeht. Da ich in einem zionistischen Elternhaus aufgewachsen bin, die erste Hälfte meines Lebens in Israel verbracht habe, als Soldat und Offizier in der israelischen Armee gedient habe und den größten Teil meiner Karriere damit verbracht habe, über Kriegsverbrechen und den Holocaust zu forschen und zu schreiben, war dies eine schmerzhafte Erkenntnis, gegen die ich mich lange gewehrt habe, die Erkenntnis des Völkermordes. Und er sagt weiter, aber ich unterrichte ein Vierteljahrhundert schon zum Thema Völkermord und ich erkenne einen, wenn ich ihn sehe. Also das sind Menschen, die dort leben, die dazu forschen, die Expertinnen sind, die das sagen. Davon gibt es noch genügend andere, wie zum Beispiel Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin, die das auch genauso sagt. Und am Montag haben 2 führende NGOs in Israel, B'Tselem und Ärzte für Menschenrechte, auch gesagt, das ist ein Völkermord.
Israel ist eine Demokratie, da gibt es diese Stimmen und das ist wichtig. Israel ist eine extrem lebendige Demokratie, da gibt es solche Stimmen wie die, die Sie jetzt genannt haben. Aber man muss sagen, im Großen und Ganzen, die gesamte israelische Bevölkerung oder bis auf wenige Extremisten möchte Frieden. Es ist jede Familie betroffen. Es ist seit dem 7. Oktober 2023 und ich war sehr oft dort in diesen letzten 1¾ Jahren. Es ist ein verwundetes Land, ein Land, das so tief getroffen ist. Ja, es sterben täglich junge Männer, junge Mädchen, die im Kriegseinsatz sind. Es kann so nicht weitergehen. Ja, und da sehe ich schon die extreme Gefahr, dass der Druck auf die Hamas einfach nicht stattfindet. Der Druck wird auf Israel gelegt. Israel steht ständig im Brenn. Ich gebe Ihnen völlig recht. Ich finde es unglaublich, dass wir in Österreich, wo wir die Ukraine vor der Haustür haben, uns nicht hauptsächlich mit diesem Konflikt befassen. Ja? Wir haben hier so viele ukrainische Flüchtlinge, ja? Frauen, Kinder, die wir hier aufgenommen haben. Ja? Ich denke auch, wenn ich an Gaza denke, die Nachbarstaaten, warum kann man nicht sagen, wir nehmen palästinensische Frauen und Kinder auf in Ägypten, in den Nachbarstaaten, in Jordanien? Wieso ist das nicht möglich, dass man von Seiten der arabischen Bevölkerung, von Seiten der arabischen Staaten auch nicht zu Hilfe eilt. Ja, wieso wird Israel in diesem Konflikt so alleine gelassen?
Ich möchte nur kurz hinzufügen, weil wir haben über Völkermord geredet und Sie sind dann zu Frieden gegangen. Natürlich wollen die Menschen Frieden. Ich bin mir absolut sicher auf beiden Seiten, mit Ausnahme den Islamisten und den Faschisten, dass alle anderen Frieden wollen. Aber die Diskussion war gerade, ob wir dort den Völkermord sehen oder nicht. Und natürlich, ich glaube auch, und da verstehe ich auch die Jüdinnen, dass sie sich da wirklich speziell angegriffen fühlen, wenn so viele Menschen auch auf der linken Seite immer nur über Israel-Palästina reden und Israel kritisieren, aber oft für Ukraine, für andere Konflikte in Jemen, in Sudan überhaupt kein Ohr offen haben und auch nicht auf die Straße gehen. Ich glaube auch nicht, dass Neos schon jemals überhaupt auf der Straße war und sicher auch nicht gegen diese anderen Konflikte, aber ich würde es mir auch wünschen, weil es ist wichtig, es ist egal, wo Menschen sterben.
Aber ist das, was Frau Speer auch gesagt hat, dass Österreich da andere Schwerpunkte setzen sollte? Vielleicht eine Hausaufgabe für die Bundesregierung, dass man sich vielleicht auf andere Konflikte stärker konzentrieren sollte? Oder was könnte man im Gaza-Konflikt konkret anders machen aus österreichischer Sicht?
Also wir sind ein kleines Land in der Mitte von Europa. Wir sollen jetzt auch einmal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, über was möglich ist mit österreichischer Außenpolitik. Ich glaube, Beate Mandl-Reisinger hat jetzt einen sehr starken Start gehabt. Wir haben da auch eine sehr starke Stimme jetzt gehabt, auch in diesem Konflikt. Das ist gut so, vor allem im Ukraine-Konflikt, weil das ist der Europa wirklich unmittelbar betrifft. Aber es gibt auch nicht viel, was wir da unmittelbar bewirken können. Und ich glaube, der wirklich dramatische Punkt für mich ist, ich weiß nicht, wer jetzt noch weiß, warum dieser Krieg weitergeht. Also es gibt auch 3 israelische ehemalige Generalstabschefs, also des israelischen Militärs, die gesagt haben, dieser Krieg hat kein Ziel mehr. Ja, weil die Hamas ist im Wesentlichen zerschlagen. Und was jetzt passiert dort, ist eine Verlängerung des Konflikts, wo ohne strategisches Ziel. Und ohne strategisches Ziel kann man einen Krieg endlos führen. Aber er kostet halt sehr viel. Und da sterben jetzt auch laufend israelische Soldaten. Und das andere, was wir auch nicht vergessen dürfen in diesem Konflikt, in der Westbank sind jetzt auch schon viele Palästinenser ermordet worden von israelischen Siedlern. Ja. Natürlich, je länger ein Krieg geht, desto mehr werden die Extremisten entflammt auf beiden Seiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt schnell zu einem Waffenstillstand kommen und schnell dazu kommen, die humanitäre Hilfe und dann Aufbauhilfe zu leisten. Und was wir dazu tun können, dazu können wir dann auch einen Beitrag leisten.
Nämlich welchen? Druck auf die Hamas auszuüben, um die Geiselbefreiung letztendlich doch irgendwann durchzusetzen?
Ja, also ich glaube, die Hamas wird jetzt nicht schauen auf die OTS von der österreichischen Bundesregierung. Was wir verlangen, das ist, glaube ich, vermessen.
Oder sich im EU-Verein einzusetzen für Sanktionen, wo Österreich ja bisher auf der Bremse gestanden ist.
Das halte ich auch für richtig, weil da muss man sich mal überlegen.
Die Bremse ist richtig oder die Sanktionen?
Auf der Bremse zu stehen, halte ich für richtig, weil nochmal, Israel ist eine Demokratie. Ja? Wie beeinflusst man die am besten? Ja? Zum Beispiel gibt es jetzt die Diskussion, dass man Israel ausschließen soll aus der Teilnahme am Horizon-Forschungsprogramm. Wen trifft denn das? Das treffen Universitäten in Tel Aviv. Das betrifft die Startup-Community um diese Universitäten herum. Das sind Leute, die eh schon in der Regel progressiv sind oder säkular sind und die gegen diesen Krieg sind. Und die wollen wir jetzt bestrafen dafür, dass in Gaza weiter Krieg geführt wird.
Das aber genau das hat zum Beispiel SPÖ-außenpolitische Sprecherin Petra Bayer erwähnt, als Möglichkeit im Rahmen der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Sanktionen.
Ich respektiere Petra Bayer sehr, aber da bin ich nicht ihrer Meinung. Ja, das ist, glaube ich, falsch. Und da ist Österreich richtig, dass wir da nicht mitmachen.
Wir schneiden uns auch ins eigene Fleisch. Israel ist ein Innovationshub, ja, was dort an Geist und an Innovationskraft da ist, ja. Dass wir dann Wissenschaftler ausschließen, das finde ich ja absurd, ja. Das ist ein Umkehrschluss.
Sollte es andere Sanktionen geben? Also sollte es prinzipiell gar keine Sanktionen geben?
Auf keinen Fall.
Israel ist auch keine Einreisebeschränkungen für gewisse
nicht.
Mitglieder der Regierung oder andere Personen?
Absolut nicht. Israel ist eine Demokratie, es ist eine gewählte Regierung, es stehen hoffentlich die Wahlen Anfang 2026 vor der Tür und dann wird man sehen, in welche Richtung sich das Land entwickelt. Aber es ist eine lebendige Demokratie mit unglaublich viel Diskussionen. Wir haben jetzt selber gerade gehört, die Diskussionen, die in Israel geführt werden und daher ist es absolut ausgeschlossen, die Sanktionen.
Dem kann ich überhaupt gar nicht zustimmen. Also warum die EU dieses Programm ausgewählt hat, was wirklich keinen Druck in die richtige Richtung ausübt, kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber dass es Sanktionen geben soll wegen den Verbrechen, die in Gaza begangen werden durch Israel und vor allem das israelische Militär, ist evident. Warum man selbst erklärte Faschisten nicht mit Sanktionen belegen würde, verstehe ich auch nicht. Fünf Länder haben das gerade gemacht. Australien, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Norwegen haben Ben-Gvir und Smotrich mit Sanktionen belegt. Das sind selbst erklärte Faschisten. Verstehe ich überhaupt nicht, wie man die weiter halt eben einladen sollte. Unabhängig davon, ob sie demokratisch gewählt worden sind oder nicht. Spanien fordert seit Mai ein Waffenembargo. Das macht natürlich Sinn. Und es gibt auch viele bekannte Jüdinnen, Juden und Israelis, wie zum Beispiel Oscar-Preisträger Yuval Abraham, früher mal Parlamentssprecher.
Das haben wir gerade besprochen. Ja.
Die auch sagen, es braucht jetzt entscheidende und einschneidende Sanktionen. Übrigens, anders haben wir gesehen, also mit gut zureden, Israel und vor allem Netanyahu und seine Verbrecherregierung. Und sage ich Verbrecherregierung, weil Netanyahu ist ein Verbrecher. Und wer mit Faschisten in einer Regierung ist, hat eine Verbrecherregierung. Da muss es Druck geben, auf alles andere reagiert er nicht. Und sogar Präsident Trump hat jetzt gerade gesagt, dass dort klar, natürlich Menschen hungern. Wir können nicht leugnen, was wir mit eigenen Augen sehen. Und wenn es anders nicht, diese Regierung zum anderen Handeln zu bewegen ist, muss es natürlich Sanktionen geben, so wie wir das bei anderen Aggressoren auch machen.
Aktuell übrigens, nur um das noch kurz hineinzuwerfen in die Diskussion. Schweden hat da eine neue Forderung aufs Tapet gebracht, fordert mit Blick auf die humanitäre Krise im Gazastreifen, den Handel der EU mit Israel vorübergehend auf Eis zu legen. Die Situation in Gaza sei entsetzlich. Israel komme seinen grundlegenden Verpflichtungen nicht nach. Wäre das eine Möglichkeit, wirtschaftlich vielleicht die Daumenschrauben anzulegen?
Also wir haben in Österreich schon mal eine Zeit gehabt, wo wir gesagt haben, kauft nicht bei Juden. Ich würde das nicht unterstützen.
Hören wir mal, was der österreichische Bundeskanzler dazu sagt, wie die österreichische Position aussieht. Christian Stocker war da im Austria Presse Interview.
Wir sind nicht bereit, die Zustände in Gaza hinzunehmen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ich bin hier in Kontakt auch auf europäischer Ebene. Wir glauben, und es gibt ja gewisse Anzeichen, dass sich jetzt etwas verbessert, dass die Hilfe für die Zivilbevölkerung jetzt vorrangig ist, weil die Zivilbevölkerung in Gaza darf den Preis für den Terror der Hamas nicht bezahlen.
Anzeichen, dass sich etwas verbessert, sagt Christian Stocker. Aber was ist, wenn sich nichts bessert? wenn die Situation dramatisch ist. Wir wissen, dass ungefähr 200 Lkw im Schnitt derzeit in den Gazastreifen mit Hilfslieferungen hineinkommen. Es wären aber 500 bis 600 eigentlich notwendig, um die Versorgung halbwegs aufrechtzuerhalten. Was, wenn sich nichts bessert?
Das müssen wir dann diskutieren. Aber ich glaube, was jetzt einmal wichtig ist, es muss jetzt Bemühungen geben aus Europa, aus den USA, weil die sind diejenigen, die wirklich einen Hebel haben in Israel im Gegensatz zu den europäischen Ländern, um dort schnell zu einem Waffenstillstand zu kommen und die Versorgung zivil und den Wiederaufbau dann wieder anfangen zu können. Das ist das vorrangige Ziel. Und nochmal das Sanktionen. Ich glaube, in Europa sind wir da etwas immer blauäugig, weil dieselben Leute, die jetzt wollen, dass man Israel sanktioniert, sind die Leute, die sich dann beschweren, warum tun wir Russland sanktionieren, weil diese Sanktionen wirken eh nicht und das sind dramatisch strengere Sanktionen. Also eigentlich ist jetzt Sanktionen so eine Art Beruhigungspille für uns selber. Es gibt keinen Wirkungszusammenhang. Also wenn ich jetzt Sanktionen über Israel verhänge, dann wird das und das passieren. Das gibt's in dem Fall einfach nicht und deswegen würde ich das jetzt auch nicht
unterstützen. Sie sind schon für die Russland-Sanktionen.
Ja klar, aber das ist auch ein bisschen andere Ausgangslage. Ja. Ja. Nein, ich sage ja nicht, dass sie nicht bewirken, aber dieselben Leute, die das sagen, widersprechen sich selber. Ja. Sie können wirken, nur wenn sie in Israel wirken sollten, müsste man sie in einem Maßstab einsetzen, da glaube ich niemand dafür ist. Ja. Und dass man ein paar Leute sozusagen nicht einreisen lässt ins eigene Land, ich meine, darüber können wir diskutieren, aber das wird auch nicht viel verändern.
Eine andere Maßnahme, die natürlich auch besprochen wird und die wäre auch und ist auch von zahlreichen Staaten der Welt schon durchgeführt worden, Palästina als Staat anzuerkennen. Und jetzt sind auch auf europäischer Seite nach Spanien und Irland, die bekanntermaßen immer israelkritisch eingestellt sind, auch Norwegen, neu in Europa Frankreich dabei und das Vereinigte Königreich und auch in Nordamerika Kanada. Die stellen die Anerkennung Palästinas als Staat in Aussicht. Wäre das ein richtiger Weg, Frau Spera?
Ich finde es keinen klug durchdachten Schritt, denn es gibt keine palästinensische Regierung. Wir haben zwar die palästinensische Autonomiebehörde. In dieser Autonomiebehörde hat es die letzten Wahlen vor 20 Jahren gegeben. Also wir haben in Wirklichkeit hier keine Regierung, sondern es würde bedeuten eine symbolische Anerkennung der Hamas und dann vielleicht auch sogar noch eine Belohnung für den 7. Oktober. Und das kann es ja nicht wirklich sein.
Also eine Zwei-Staaten-Lösung, die Österreich aber offiziell ja anstrebt, würde ja aber doch bedingen, dass man einen zweiten Staat oder beide Staaten dann anerkennt, oder nicht?
Ja, völkerrechtlich würden Ihnen sagen, dass Palästina nicht die Kriterien erfüllt für die Anerkennung. Es stimmt zwar, dass das 147 Länder Mitglied seiner der UNO schon getan haben, aber wenn Sie genau zuhören bei dem, was Premierminister Starmer gesagt hat, der hat gesagt, wir werden sie bei der Generalversammlung, die Ende September ist, glaube ich, anfängt bei der UNO, werden wir anerkennen, wenn sich nichts ändert. Also da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Druck auszuüben auf Israel, damit dort jetzt einmal das Morden stoppt, der Krieg stoppt und wir die Zivilbevölkerung wieder versorgen können.
Aber letztendlich würde eine Anerkennung das Einzige sein, um eine Zwei-Staaten-Lösung letztlich dann in ferner
Zukunft...
Nein,
das trägt materiell nichts
dazu. Nicht unbedingt.
Die Anerkennung wird von selber kommen, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Ja, dann wird es kein Thema sein.
Was würden Sie zur Anerkennung von Palästina als diplomatisches Druckmittel sehen?
Ich glaube, es braucht Druck auf mehreren Seiten, eben Sanktionen. Man sollte nicht ultimativ anfangen, sondern die sollten sich steigern. Die Anerkennung, das ist im Endeffekt eine Absichtserklärung, weil diesen Staat gibt es nicht. Und nein, Palästina ist natürlich nicht nur die Hamas, die, wie der Herr Dengler schon gesagt hat, richtigerweise mittlerweile kaum noch funktioniert und existiert. Ich glaube aber, dass es ein wichtiges Zeichen ist an die Menschen in Gaza wie im Westjordanland, die Palästinenserinnen, dass die Weltöffentlichkeit auch bereit ist, wenn sie einen Staat gründen wollen, diesen anzuerkennen, was auch ihr Recht ist natürlich.
Aber wäre das nicht, wie es Frau Speer gesagt hat, letztlich eine Belohnung des Terrormassakers vom 7. Oktober?
Also die meisten Länder der Welt haben Palästina schon vor diesem Massaker am 7. Oktober anerkannt. Das sehe ich überhaupt gar nicht. Eben wie gesagt, die Hamas ist in großen Teilen sowieso und vor allem die Hamas, die damals angegriffen hat, die gibt es auch in dieser Form heute nicht mehr. Aber natürlich ultimatives Ziel ist, dass die Hamas weg muss und dass es einen palästinensischen Staat, einen demokratischen Staat gibt, ohne islamistischen Terroristen, die als erklärtes Ziel haben, Israel auszulöschen. Genauso wie Israel ein Existenzrecht und Recht auf einen eigenen Staat hat, sollen das die Menschen Palästina auch haben.
Ja, aber ich glaube, es wäre natürlich schon ein Propaganda-Coup für die Hamas, wenn jetzt die Anerkennung kommt. Der Zeitpunkt ist schlecht. Und nochmal, will man wirklich Probleme lösen oder will man einfach sich selber zeigen, wie toll man ist oder wie prinzipienfest man ist? Es geht darum, dass es substanziell eine Zwei-Staaten-Lösung bauen müssen. Eine Lösung müssen, die für beide Völker akzeptabel ist. Und dieses Rundherum über Sanktionen oder Anerkennung und so weiter trägt da substanziell wenig dazu bei. Wir müssen schauen, dass wir zu einem Waffenstillstand kommen und dann zu einer Situation kommen, wo wir wieder Vertrauen aufbauen können. Die müssen ja zusammenleben dort, auf einem sehr kleinen Land. Ja, da ist nicht so viel Platz. Und ich glaube, je mehr jetzt da von außen unilateral Sachen gemacht werden, bin mir nicht sicher, ob das konstruktiv ist, um die Änderung herbeizuführen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil wird sein, fällt die israelische Regierung in den nächsten Monaten, das sehr gut möglich ist, gibt es dann Neuwahlen und wie werden dann die Karten neu gemischt? Und in der Zwischenzeit muss hoffentlich jetzt sehr rasch ein Waffenstillstand kommen.
Der UNO-Teilungsplan hat zwei Staaten vorgesehen, 1948. Wir haben gesehen, was passiert ist. Und das ist auch ein bisschen auch mein Vorwurf an die Aktivisten, dass die meisten davon nicht wissen, wie die Geschichte verlaufen ist. Viele rufen from the river to the sea, ohne zu wissen, wovon sie sprechen. Also das ist schon etwas, wo man in die Geschichte zurückgehen muss und auch daran denken muss, wie viele Chancen auf palästinensischer Seite da waren, einen eigenen Staat zu haben. Ja, wie oft das abgelehnt worden ist. Wir können wirklich Jahrzehnte zurückgehen, ja, bis Khartoum, die 3-in-1 etc. Es hat sich wenig geändert. Ein Lichtblick, wir haben es eingangs besprochen, dass die Arabische Liga jetzt hier ein klares Signal gesetzt hat bei ihrem Treffen vorgestern und dass hier Bewegung herrscht. Und das ist etwas, was ich schon lange fordere, dass hier die internationale Gemeinschaft und vor allem die arabischen Staaten hier auch mithelfen müssen, diese Krise zu lösen.
Könnte sich jedenfalls diplomatisch doch einiges tun, vor allem wenn wir die Reaktion aus der arabischen Welt haben. Wir haben eingangs der Sendung die Störaktion in Salzburg diskutiert, was wir auch gesehen haben in den letzten Wochen und auch Tagen, dass der Gazakrieg als Anlass genommen wird für große antisemitische Ausschreitungen oder Attacken. Menschen, die als jüdisch erkannt werden, werden bedroht oder auch attackiert. Folgende zwei Vorfälle sind da dokumentiert aus Österreich neben einer riesigen Dunkelzifferanzahl. Das ist ein israelisches Paar, das angibt, wegen seiner Herkunft von einem Campingplatz in Tirol verbannt worden zu sein. Oder auch gibt es die Geschichte des Rauswurfs aus einer Wiener Pizzeria eines hebräisch sprechenden Gastes. Frau Spera, bekommen Sie aktuell verstärkt Rückmeldungen über solche Vorfälle?
Wir hören es immer wieder. Glücklicherweise gibt es wenig Zwischenfälle und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Aber es ist eine unangenehme Situation. Also man überlegt sich, ob man im Taxi Hebräisch spricht, das hören wir immer wieder, ob man auf der Straße Hebräisch spricht, ob man mit der Kippa auf der Straße gehen kann. Also diese Vorfälle haben sich gehäuft und es ist eine tatsächlich unangenehme Situation. Ich erinnere mich an den 7. Oktober 2023. An diesem Abend waren mein Mann und ich sehr, sehr betroffen, weil unsere Familie auch direkt betroffen war durch den Tod eines Familienangehörigen. Also wir sind in der Stadt spazieren gegangen und der Jubel, dass es Jubel gegeben hat an diesem Tag. Ja. Und was sich seither entwickelt hat, ich meine, da frage ich mich, wo leben wir hier eigentlich? Ja? Wie kommen wir dazu, als jüdische Gemeinde in Österreich unter solchen Umständen leben zu müssen? Ja, das ist auch alles eine Folge dieses Hochschaukelns und vielleicht auch einer wirklich sehr, sehr undifferenzierten Berichterstattung zum Teil.
Ist es trennbar, Antisemitismus von Israelkritik?
Ja, absolut. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Aber es kommt doch immer wieder zusammen,
genau,
zum Ausdruck.
Es wird von beiden Seiten, ehrlich gesagt, unzulässigerweise oft vermischt. Also sowohl um Kritik an Israel mundtot zu machen, aber auch von der anderen Seite, und da widerspreche ich dem Herrn Fischer, dass eben die Politik und der Krieg von Israel zu Antisemitismus führt, das sehe ich überhaupt nicht so.
Das hat der Ex-Bundespräsident gesagt.
Genau, der Herr Fischer. Ich glaube, dass Menschen das instrumentalisieren und daraus Antisemitismus schüren, und das funktioniert leider halt eben auch bei sehr, sehr vielen Menschen, bei jungen Menschen, die in die Fänge auch von solchen radikalen Predigern und dergleichen kommen. Diese Fälle, die wir da gesehen haben, wir können sie jetzt alle nicht verifizieren, aber wir wissen alle natürlich, dass Angriffe, Beleidigungen gegenüber Jüdinnen gibt. Natürlich wissen wir das, genauso wie wir wissen, dass sämtlicher anderer Rassismus auch evident jeden Tag in Österreich passiert. Das ist etwas, wo ich schon glaube, dass es ein Trickle-Down gibt, weil eben Hass wird leider von sehr, sehr vielen Führern auf unserer Welt geschürt, allen voran in Amerika gerade, vom Führer der freien Welt. Und das passiert dann natürlich damit und leider eben auch auf der antisemitischen Seite und leider auch in Österreich, wo es nie wieder passieren dürfte.
Herr Denker, sehen Sie da die österreichische Bundesregierung in der Pflicht, stärker aufzutreten, oder ist es genau das Richtige, was Österreich
in Bezug auf
Antisemitismus macht?
Die Freundschaft mit Israel ist Staatsräson in Österreich. Das ist jetzt Gott sei Dank seit einiger Zeit klar und unstrittig. Das wird auch weiter so bleiben. Und natürlich ist es so, dass wir auch anerkennen müssen, dass Israel eine Demokratie ist. Die behandelt man anders, als man Diktaturen behandelt. Und man kann dort, und ich glaube, es gibt auch viel Unverständnis in Israel zu Israel. Ich würde sehr unterstützen, dass mehr Österreicher nach Israel fliegen, dass es mehr Austausch gibt, dass mehr Schulklassen dorthin fliegen und umgekehrt. Ich persönlich glaube, dass das vielleicht sogar wichtiger ist als manche andere Initiative, die man greift mit anderen Ländern, weil wir haben eine sehr starke geschichtliche Verbindung und ich glaube, es gibt auch viel Unverständnis. Und ich hoffe, dass das anders wird und solche Vorfälle wie da in Tirol oder so, das geht natürlich überhaupt nicht. Also da muss man auch gerne eine ganz klare Sprache sprechen, dass das nicht geht. Ja. Das
ist, dass sich das hoffentlich nie wieder wiederholt, das ist ja ganz klar. Das steht sowieso über unseren Sendungen hier auf Puls 24. Veit Denkler, vielen Dank für die Diskussion. Daniel Spera, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und vielen Dank, Veit Muller, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Meine Damen und Herren, hier geht's weiter auf Puls 24, selbstverständlich an diesem Donnerstagabend. Es gibt eine weitere Folge von Cold Case Austria. Schönen guten Abend.